alle bewerten, ständig. Und einfach zu erkennen, jetzt bewerte ich, und einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, der oder die andere darf so sein, wie er sie ist. Und ich nehme das erstmal an, sofern nicht die Grenzen des Respektablen überschritten sind.
Ja, Respekt im Klassenzimmer, das ist eines der Themen, die Sie in diesem Podcast erwarten. Vorab aber erst einmal hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Schön, dass Sie auch 2022 wieder zuhören beim Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass. Bevor ich auf das Thema Respekt zu sprechen komme, möchte ich auf eines der Jubiläen des noch jungen Jahres eingehen. Vor 500 Jahren begann Martin Luther mit der Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache. Warum gerade diese Übersetzung einen so prägenden Einfluss hatte und was dahinter steckt, darüber rede ich jetzt mit Udo Hahn. Er ist Pfarrer und Publizist sowie Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing. Herzlich willkommen, Herr Hahn.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Grass.
Herr Hahn, 1517 begann mit Luthers 95 Thesen die Reformation. 2017 wurde an ihre Veröffentlichung vor 500 Jahren erinnert. Die Zahl 500 steht seither vor allen Aktivitäten Luthers, die sich in der Folgezeit ereignet haben. Und jetzt ist es eben genau 500 Jahre her, dass Martin Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Er begann mit dem Neuen Testament und er hat nur 11 Wochen dafür gebraucht. Nicht alleine, gemeinsam mit seinen Wittenberger Universitätskollegen. Und man muss auch wissen, Luther war nicht der Erste, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Aber es war eben seine Übersetzung, die die größte Wirkung erzielte. Warum war das so?
Ich sehe vor allem zwei Gründe. Das eine ist die Gründlichkeit, mit der Martin Luther vorgegangen ist, dass er den Urtext, das Hebräische für das Alte Testament und das Griechische für das Neue Testament zur Hand genommen hat, dass er Experten zu Rate gezogen hat. Aber das allein erklärt es noch nicht, sondern man muss auf die Erfindung der Buchdruckkunst schauen, die sozusagen mit der Reformation genau ihr Medium, ihren Anlass hatte, um durchzustarten. Es konnte viel publiziert werden und man konnte vor allem mit den Publikationen, den Schriften Luthers und anderer Geld verdienen, und das waren selbstverstärkende Mechanismen, sodass dann, je mehr im Umlauf war, bis hin eben zur Bibelübersetzung, dass dadurch eine gewisse prägende Kraft, der Platzhirsch, dass wenn man etwas haben wollte, dann hat man darauf eben zurückgegriffen. Und dadurch ist diese Wirkung zu erklären.
Wie ist denn Luther vorgegangen als Übersetzer? Wie hat er seine Rolle verstanden? Wie ist er an diese riesige Aufgabe rangegangen?
Ich habe es gerade kurz schon angedeutet. Er hat, anders als viele andere, die schon vor ihm auch die Bibel übersetzten, nicht auf die lateinische Übersetzung des Alten und Neuen Testaments zurückgegriffen, sondern auf den sogenannten Urtext. Und er hat bei der Beschäftigung mit dem Urtext auch Experten zu Rate gezogen, den vielleicht prägendsten Kollegen und Mitstreiter der Reformation zuallererst, Philipp Melanchthon. Der war Griechischprofessor in Wittenberg und natürlich ein Experte bei Übersetzungsfragen. Martin Luther ist aber dann nochmal einen Schritt auch weitergegangen, weil ihm nicht allein an einer bloßen Übersetzung im Sinne von, das habe ich jetzt dann schriftlich vor mir liegen, gedacht, sondern für ihn war wichtig, etwas zu schaffen, was vorgelesen werden konnte. Denn die Menschen zur damaligen Zeit, die waren ja des Lesens und Schreibens praktisch nicht kundig. Und Latein, die Sprache der Gelehrten der damaligen Zeit, dazu musste man eine Schulbildung haben und andere Voraussetzungen mehr. Also Martin Luther hat sozusagen an den Verbraucher, an die Zielgruppe gedacht, an die Menschen, die in den Gottesdiensten sitzen, dass sie etwas vorgelesen bekommen, was sich eingängig in der Sprachmelodie, im Text, im Inhalt festsetzt. Und das ist die besondere Qualität der Luther-Übersetzung eigentlich bis heute. Und dazu hat Martin Luther auch wiederum geforscht. Er hat sich nicht nur der Sprache, der Kanzleisprache oder der mehreren Sprachen, die es da gab, in Deutschland bedient, hat die Dialekte erforscht, sondern er hat gehört, wie die Menschen sprechen. Das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass er auf den Markt zum Einkaufen ging und gehört hat, wie da Kartoffeln bestellt wurden, sondern er hat sich mit den Berufen seiner Zeit beschäftigt, weil vieles von dem auch in den biblischen Zusammenhängen vorkommt, Fragen der Landwirtschaft. Und wie übersetzt man das dann? Und dadurch ist eine enorme Prägekraft entstanden. Wenn ich vielleicht abschließend dazu noch so ein paar Stichworte nennen darf, die in unserer Sprache heute noch präsent sind: der Lückenbüßer, friedfertig, wetterwendisch, das Machtwort, Feuereifer, Langmut, Lästermaul, Morgenland oder auch so Satzkonstruktionen wie sein Licht unter den Scheffel stellen beziehungsweise es nicht unter den Scheffel zu stellen, der Stein des Anstoßes oder mit Blindheit geschlagen, das alles verdanken wir Martin Luther.
Die Sprache verändert sich ja permanent. Sie ist einem Sprachwandel unterzogen. Und insofern ist es ja auch klar, dass es nach Luther und seit ihm immer wieder neue Bibelübersetzungen gegeben hat. Vielleicht können Sie sagen, was waren die wichtigsten nach Luther und welche gibt es aktuell?
Die Bibel war schon immer Anlass, sich mit ihren Texten zu beschäftigen. Ihre literarische Qualität, ihre Poesie sprechen sozusagen für sich, weshalb nicht nur im kirchlichen Kontext Bibelübersetzungen anzutreffen sind, aber ich fange mal mit denen im kirchlichen Kontext an. Also wir haben ja neben der Tradition, neben der Reformation Martin Luthers auch eine Reformation, die in der Schweiz sehr stark verankert ist, sich mit Zwingli und Calvin verbindet. Und auch in diesem Kontext ist eine Bibelübersetzung entstanden, nämlich die sogenannte Zürcher Bibel. Und da kann man nochmal deutlich machen, worin sozusagen das jeweilige Profil besteht. Ich deute das schon an, Martin Luther hat eine Übersetzung gewählt zum Vorlesen. Die Zürcher Bibel ist eine, die versucht hat, möglichst nah am Urtext zu bleiben. Da klingen dann manche Sätze hölzern, aber sie sind auch wiederum interessant wahrgenommen zu werden, weil sie eben noch stärker mit dem ursprünglichen im Griechischen und Hebräischen arbeiten. Und man kann an diesem Beispiel eben auch nochmal zeigen, Übersetzungen sind eigentlich immer Interpretationen. Martin Luther war selber ein Interpret, weil er zum Beispiel auch Worte in biblische Texte hinein geschmuggelt hat, hätte ich jetzt fast gesagt, die gar nicht sich aus dem tatsächlichen Wortlaut ergeben. Es gibt eine klassische Stelle, die Bezug nimmt, beziehungsweise die den Ausgangsstreit der Reformation markiert, wo es um die Frage geht, in welchem Verhältnis steht der Mensch zu Gott, kann der Mensch in dieser Verhältnisbestimmung etwas beitragen, dass Gott ihn vielleicht mehr liebt. Dadurch ist der Ablass entstanden, also dass man sich ein Konto anlegt und auf das kräftig einzahlt. Und Martin Luther hat im Römerbrief Kapitel 3, Vers 28 gesagt, der Mensch ist gerechtfertigt allein aus Glauben. Dieses Wörtchen allein steht im Original gar nicht drin, aber für Luther ist es wichtig, um in der paulinischen Tradition sich gegen die spätere Deutung abzusetzen, dass der Mensch von sich aus etwas tun kann. Luther sagt, der Mensch ist von Gott bedingungslos geliebt. Er kann gar nichts zu seinem eigenen Heil beitragen. Er hat Verantwortung, aber das eine ist die Voraussetzung und das andere ist nachgeordnet. Ich deutete schon an, dass es eine Reihe, dass es auch ein Interesse gab von Menschen, die jenseits der Theologie sich mit der Bibel beschäftigten. Aus dem 20. Jahrhundert sind hier zum Beispiel Walter Jens zu nennen, der Rhetorikprofessor. Er hat das Neue Testament übersetzt, den Römerbrief und noch andere Schriften. Der evangelische Theologe Jörg Zink, lange bekannt als Sprecher des Worts zum Sonntag, hat versucht, diese Texte in ein zeitgemäßes Deutsch zu bringen. Martin Buber und Franz Rosenzweig, jüdische Religionsphilologen und Philosophen, haben das Alte Testament übersetzt und versucht, diese Sprache aufzunehmen, ihren Rhythmus. Und so könnte man die Liste fortsetzen. Es gibt aus den letzten 20, 30 Jahren auch Übersetzungen wie die Gute Nachricht Bibel, also nochmal jenseits von Luther und allen Bemühungen, in eine deutsche Sprache Worte zu kleiden der Bibel, dass Menschen, die eben nicht durch das Lutherdeutsch geprägt sind, da auch Anschluss finden. Aus den letzten Jahren sozusagen Nachfolgeprojekt der Gute Nachricht Bibel, die sogenannte Basisbibel, die eben nicht den Anspruch hat wie Martin Luther, sondern die eben vor allem zeitgemäßes Deutsch präsentieren will. Also die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Jetzt reden wir die ganze Zeit über die Luther-Übersetzung. Welche Version, welche Übersetzung benutzt denn eigentlich die katholische Kirche? Benutzen die gleiche bestimmt nicht, denke ich.
Nein, die Luther-Übersetzung ist eine, die die katholische Kirche lange Zeit, ich sage das mit Augenzwinkern, gar nicht angefasst hat. Tatsächlich gibt es in der katholischen Kirche eine große Vielfalt von Übersetzungen, was das gottesdienstliche Leben nicht eben einfacher machte, es sei denn, man ist beim lateinischen Text geblieben. Aber auch in der katholischen Kirche, wenn man davon ausgeht, dass jedes Land seine Sprache hat, braucht es Bibelübersetzungen, hat sich in den 1970er Jahren ein Projekt entwickelt, nämlich die sogenannte Einheitsübersetzung. Und bei dem Begriff Einheitsübersetzung muss man genau hinschauen, denn gemeint ist nicht die Einheitsübersetzung für alle Christinnen und Christen, für alle Konfessionen, sondern zunächst mal die Einheit in der katholischen Kirche herzustellen, mit einer Bibelübersetzung zu arbeiten. Das Gute an dem Projekt dieser Einheitsübersetzung war seine ökumenische Offenheit. Es ist von Anfang an unter katholischer Beteiligung gearbeitet worden, das Neue Testament und die Psalmen. Es gab dann nochmal einen Versuch, dieses Projekt weiter auszudehnen. Aus dem ist dann die evangelische Kirche ausgestiegen, aufgrund einer Vorgabe des Vatikans, dass sozusagen im Streitfall, welche Übersetzung soll jetzt vorrangig behandelt werden, das zu den Bedingungen dieses Projekts gehörte, die finale Freigabe erfolgt durch den Vatikan. Das war für die evangelische Kirche keine Bedingung, der sie zustimmen konnte. Heute haben wir Gott sei Dank eine große Bandbreite an Bibelübersetzungen und auch in der katholischen Kirche hat die Lutherübersetzung Fuß gefasst und umgekehrt wird auch im evangelischen Raum die Einheitsübersetzung immer wieder herangezogen, gerade bei ökumenischen Anlässen.
Was ist das Ziel all dieser Übersetzungen? Ist es eine bessere Verständlichkeit? Ist es eine größere Nähe zum Text oder auch zu der Botschaft, die dahinter steht? Sind es politische Überlegungen oder auch eine höhere geschichtliche Genauigkeit? Was ich meine, mit jeder Übersetzung ist etwas ins Kulturgut eingegangen und es ist dann oft eine Übersetzung, die besonders präsent ist, so wie Lieder oder Gedichte, wo Formulierungen stehen. Das kann doch nicht so einfach neu überschrieben werden im öffentlichen Gedächtnis, denke ich mir. Verwirrt das nicht eher?
Es ist eigentlich so wie beim Einkauf im Supermarkt. Man steht vor dem Regal und stellt fest, oh, es gibt eine ganze Bandbreite an Produkten. Und dann ist die Frage, welches wähle ich? Ich will dieses Bild für einen Augenblick auf die Vielzahl der Bibelübersetzungen übertragen und sagen, es ist für jeden und jede etwas dabei. Und ich habe ja schon deutlich gemacht, in welche unterschiedliche Richtungen diese Bibelübersetzungen gehen, was die Motivation ist. Immer geht es darum, Zugang zu schaffen, vielleicht im einen Fall noch genauer zu übersetzen. Auch im Umgang mit dem Urtext lernen wir sozusagen ständig dazu. Die Bibelwissenschaft greift, wird immer genauer, sie macht neue Entdeckungen, sodass manche Texte doch nochmal unter die Lupe genommen werden. Aber das ist sozusagen für die Spezialisten und Spezialistinnen. Für den Endverbraucher, die Verbraucherin geht es, glaube ich, darum, möglichst etwas zu finden, was man gerne auch in die Hand nimmt. Hier unterscheidet sich, glaube ich, der deutschsprachige Raum sehr vom angloamerikanischen. Dort gibt es zum Beispiel nicht diese Fülle der Bibelübersetzungen, wie wir sie jetzt kennen. Da ist prägend die King James Übersetzung und die gibt es in einer revidierten Fassung. Und da merkt man schon, dieser angloamerikanische Sprachraum ist deutlich homogener als der deutsche und hat gar nicht den Bedarf, den wir haben. Also die Motivvielfalt ist groß. Sie haben das Stichwort politisch auch genannt. Ich würde das jetzt mal eher kirchenpolitisch übersetzen und sagen, haben wir möglicherweise an der einen oder anderen Stelle nochmal Ideen, Zugänge zu schaffen. Da könnte ich jetzt die Bibel in gerechter Sprache hernehmen als einen Versuch, die Rolle der Frauen in allen biblischen Texten stärker herauszuarbeiten. Ein interessanter Versuch, sehr umstritten, der sich jedenfalls in das Gottesdienstleben nicht hinein entwickelt hat. Also es sei denn, es gibt Gottesdienste, in denen besondere Fragen im Mittelpunkt stehen. Aber ich könnte auch sagen, Eugen Drewermann hat eine Bibelübersetzung, der katholische Theologe, gewählt, die einen besonderen Zugang sucht, um psychologische, psychotherapeutische Fragen aufzugreifen. Also es gibt immer natürlich auch ein Interesse. Ich würde immer lautere Motive unterstellen. Und für diejenigen, die sich mit Sprache beschäftigen und die mehr wissen wollen, gibt es eine große Fülle. Für Interessierte ist es oft verwirrend, aber da lässt sich immer was Gutes finden.
Als jemand, der gerne Sprache mag, welche Bibel nehmen Sie denn gerne zur Hand? Was ist Ihre Lieblingsübersetzung, die Sie vielleicht auch empfehlen können?
Da möchte ich jetzt unterscheiden zwischen dem, was ich empfehle und als Lieblingsübersetzung. Na, ich arbeite natürlich mit der Luther-Übersetzung, aber als Theologe habe ich gelernt, in den Urtext zu schauen. Das heißt, ich bei der Vorbereitung einer Predigt ist es für mich normal, auch den Originaltext hebräisch oder griechisch anzuschauen und vor allem auch mehrere Übersetzungen herzunehmen. Also bei alttestamentlichen Texten arbeite ich gern mit Buber-Rosenzweig, einfach um diese Sprachmelodie besser zu erfassen. Und ich arbeite auch mit Wörterbüchern, und das sind nicht allein biblisch-theologische Wörterbücher, sondern auch der Brüder Grimm, die ihrerseits nun auch wieder auf Martin Luther zurückgegriffen haben, beziehungsweise mit der von ihm geprägten deutschen Sprache arbeiteten. Also ich bin sicher kein typischer Bibelleser, sondern einer, der aus beruflichen Gründen mehreres zur Hand haben muss und damit umgehen muss. Und ja, ich bin eben durch die Luther-Übersetzung auch geprägt. Empfehlen würde ich Menschen, die sagen, ja, die Bibel, ich habe schon viel gehört, aber was nehme ich denn zur Hand? Die Basisbibel fände ich einen guten Einstieg. Das Gute ist, heute sind alle diese Bibelübersetzungen im Internet abrufbar, kostenlos. Also wer sich da auf die Suche macht, Basisbibel, das Stichwort einzugeben, der kann mal testen, wie das auf ihn wirkt. Empfehlen möchte ich ein Projekt, was jetzt seit wenigen Monaten auf dem Markt ist, nämlich das Neue Testament jüdisch erklärt. Es arbeitet mit der Luther-Übersetzung, und wer arbeitet mit der Luther-Übersetzung? Es sind jüdische Gelehrte, Männer wie Frauen, die die Luther-Übersetzung kommentiert haben und sehr viele interessante Zugänge erschließen, weil das Neue Testament sich umso besser verstehen lässt, wenn man auch das Alte kennt und Menschen, die in der jüdischen Tradition aufgewachsen sind, deren Eindrücke im Umgang mit dem Neuen Testament wahrzunehmen, das habe ich jetzt nach wenigen Lektüreproben als ungemein bereichernd empfunden. Und das ist auch im Buchhandel erhältlich, das Neue Testament jüdisch erklärt, so heißt der Band.
Herr Hahn, vielen Dank für diese vielen und detailreichen Einblicke in das Thema Bibelübersetzung. Ich habe es sehr genossen und viel dabei gelernt. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Grass.
Wir reden heute über Respekt. Und bei mir sind Beate Hartmann und Annette Hallström. Beate Hartmann ist bei uns an der Evangelischen Akademie Tutzing zuständig für das Projekt Alles Glaubenssache, Prävention und politische Bildung in einer Gesellschaft der Diversität. Und Annette Hallström ist Schauspielerin und Persönlichkeitscoach aus München. Schön, dass Sie beide heute bei mir sind.
Ja, hallo.
Ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
Ich erwische Sie ja gerade, wie Sie aus einem Workshop rauskommen. Und dieser Workshop hatte den Titel Respekt, was heißt das eigentlich? Vielleicht können Sie uns kurz erklären, Frau Hartmann, worum ging es in diesem Workshop? Was haben Sie denn da gerade eigentlich gemacht?
Ja, gerne. Wir haben gerade, also die Annette und ich, einen Workshop online durchgeführt mit Respektcoaches aus Bayern. Und Respektcoaches sind pädagogische Fachkräfte, die in der Primärprävention an Schulen arbeiten und dort Projekte organisieren und durchführen. Und diesen Workshop über das Thema Respekt, was heißt es eigentlich, den führen die Annette und ich auch mit Schülerinnen und Schülern durch. Und es geht eben darum, dass wir das Thema Respekt in die Schulklassen bringen möchten. Und zwar zum einen auf der theoretischen Ebene und zum anderen mit Hilfe von den Impro-Techniken und Werkzeugen auch auf diese körperliche und emotionalen Ebene dieses Thema näher zu beleuchten und zu erschließen, Stück für Stück.
Das hört sich interessant an. Wie kamen Sie darauf? Wie kam es zu diesem Projekt, zu diesem Workshop?
Ja, also das Thema Respekt begleitet mich ja als Sozialpädagogin und Bildungswissenschaftlerin schon seit vielen, vielen Jahren. Und die Verbindung mit Impro mag in der Tat erstmal erstaunlich sein, aber da ich vor vielen Jahren auch mal Impro-Theater gespielt habe, kam mir die Idee, ob es nicht auch möglich wäre, sich mit dem Erleben von Respekt und auch Disrespekt mit dem Impro-Spiel zu nähern. Denn jeder und jede, der oder die Impro kennt, weiß, wie viel Spaß das machen kann. Und wir alle wissen, dass es in einer guten Atmosphäre viel besser möglich ist zu lernen, in einer vertrauensvollen Atmosphäre. Und so haben wir uns zum Ziel gesetzt, mit Freude und Spaß den Schülerinnen und Schülern das Respektthema näher zu bringen. Und so bin ich dann auf Annette zugegangen und habe sie gefragt, ob sie zusammen mit mir einen Respektworkshop konzipieren und durchführen möchte, den wir dann in Schulklassen anbieten.
Genau, dann habe ich einfach Ja gesagt, weil ich das Thema auch hochinteressant und vor allen Dingen sehr wichtig finde.
Jetzt sind Sie ja die Fachfrau hier als Schauspielerin. Vielleicht können Sie erklären, was hat Impro mit Respekt zu tun?
Ja, ich denke auch, es ist auf den ersten Blick nicht so ersichtlich, weil wer Impro schon mal auf der Bühne gesehen hat, der hat wahrscheinlich Schauspieler gesehen, die sich richtig was trauen, die spontan sind, schlagfertig, witzig, die mutig sind und wo sich immer eine Situationskomik ergibt. Und darum geht es natürlich jetzt in diesem Kontext nicht. Aber um Impro zu erlernen oder Impro wirklich gut spielen zu können, braucht man einfach ein bisschen Handwerkszeug, logischerweise. Und dieses Handwerkszeug hat ganz viel damit zu tun, sich und die eigene Idee wichtig zu nehmen und gleichzeitig konstruktiv mit dem Gegenüber, mit dem Partner umzugehen und gemeinsam sozusagen eine Geschichte zu kreieren. Also ich bin wichtig mit meinem und mit meinen Werten und der andere ist wichtig mit seinem und seinem Background und vor allen Dingen das, was wir zusammen kreieren, ist wichtig. Und es gibt viele Interaktionen und Übungen dazu, wo man das sehr, sehr gut trainieren kann.
Ja, und der Respekt, wenn ich das noch ergänzen darf, der hilft uns eben dabei, auch eine Abgrenzung zu finden zwischen Toleranz, nämlich ich dulde etwas, und ich respektiere etwas. Das heißt, Respekt geht damit einher, dass ich mich mit dem So-Sein des Gegenübers auseinandersetze und mich dafür auch interessiere. Und wenn es gelingt, eine Respektkultur mehr in die Klassenzimmer zu implementieren, dann ist auch der Klassenzusammenhalt ein besserer. Und mit diesen Impro-Techniken gelingt es, dass die Schülerinnen und Schüler sensibilisiert werden und dass ein Raum geöffnet werden kann. Weil Respekt und eine Respektkultur, das ist ein Prozess.
Und beim Impro-Theater ist es total wichtig, oder das ist das Schöne auch, was ich daran so sehr liebe, dass jeder so sein darf, wie er ist. Also da musst du nicht witzig sein, du musst nicht irgendwie was können. Also wenn ich das unterrichte bei Laien, da darf jeder einfach mit dem, was er ist, wie er es halt eben gerade kann, da sein. Und es lässt sich aus allem immer was machen. Und da kann man wirklich wunderbar sehen, dass es da eben keine Bewertung, keine Wertigkeit gibt, sondern dass du bist, wie du bist, und genau so darfst du sein.
Oder die Schülerinnen und Schüler können erkennen, wie schnell sie bewerten. Wir alle bewerten ständig. Und einfach zu erkennen, jetzt bewerte ich, und einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, der oder die andere darf so sein, wie er sie ist. Und ich nehme das erstmal an, sofern nicht die Grenzen des Respektablen überschritten sind. Dann ist eben alles möglich, und dann kommt auch so ein Flow zustande, der unglaublich Spaß macht. Und auf der Reflexionsebene geht es eben dann darum, auch das zu verbalisieren und nochmal den Lerneffekt zu verfestigen. Und dafür ist Impro einfach ein wunderbares Medium, weil es unglaublich schnell gelingt, auf diese Erlebensebene, Körperebene, emotionale Ebene zu gelangen.
Ja, genau. Dann gibt es noch ein Werkzeug bei Impro, das ist die Statusarbeit. Es führt jetzt hier zu weit, das genau auszuführen. Aber da geht es darum, was geschieht, wenn Menschen aufeinandertreffen. Also wo ordne ich mich ein? Fühle ich mich unterlegen? Fühle ich mich überlegen? Und was mache ich dann damit, mit diesem Selbstgefühl? Also benutze ich das zum Beispiel, wenn ich mich überlegen fühle, benutze ich meine Macht? Oder wenn ich mich unterlegen fühle, entziehe ich mich jeglicher Verantwortung? Was mache ich damit? Und der Respekt ist eben irgendwo mittig. Ja, das führt jetzt ein bisschen zu weit, ist aber ein super spannendes Thema.
Das können wir auch gerne noch irgendwann mal länger oder näher ausführen. Darauf bin ich ganz gespannt. Aber ich finde es auch wahnsinnig interessant, Ihnen beiden hier jetzt gerade zuzuhören. Ich weiß, dass Sie mehrere Übungen machen in den Workshops. Und vielleicht könnten Sie hier jetzt mal eine Übung zeigen, die auch ein Bestandteil, glaube ich, war in dem Workshop gerade eben.
Sehr gerne.
Machen wir gerne. Dann gebe ich Ihnen gerade mal das Wort und Sie erzählen, und ich bin gespannt.
Okay. Ja, also es ist eine Übung, die wir kurz anteasen wollen, die heißt Ja, genau, und. Und da in der Vorbereitung sage ich halt kurz, die Prämisse gilt irgendwie, dass jetzt Beate und ich haben ein gemeinsames Erlebnis in der Vergangenheit gehabt, und wir erzählen uns darüber sozusagen mit einer bestimmten Formel, und diese Formel gilt es immer zu benutzen, und das machen wir mal kurz vor. Weißt du noch, wie wir letztes Jahr in diesem kitschigen Film waren?
Ja, genau. Und dann saßen wir doch ganz vorne in der ersten Reihe und haben immer dann so den Kopf nach oben halten müssen, damit die hinter uns noch was sehen.
Ja, genau. Und hinter dir saß so ein Typ, und der hat immer gesagt, geh mal runter mit deinem Kopf, und was machst du da? Der war so richtig ekelhaft.
Ja, genau. Und dann habe ich schon gedacht, jetzt geh, es macht mir keinen Spaß. Aber dann plötzlich kam er nach vorne und hat sich neben uns gesetzt.
Ja, genau, neben dich genauer gesagt. Und dann hast dich so ein bisschen gewehrt, und dann hast du gesehen, wie niedlich der aussieht.
Ja, genau, und der hatte auch so ganz leckeres Popcorn dabei.
Ja, genau. Und dann hat er dich ja eingeladen, mit dem Popcorn mitzuessen. Also mich nicht, aber dich schon.
Ja, genau. Und dann gab es doch auch noch eine Cola, meine ich. Und der Film lief und lief und lief und ich habe das gar nicht so mitgekriegt.
Ja, genau, weil dein Film, der lief nämlich ganz woanders. Ich habe dir den Film nachher erzählen müssen, weil du gar nichts mehr mitgekriegt hast.
Ja, genau.
Ja, genau. Also so ungefähr läuft das. Es geht darum, sich einfach gegenseitig zu 100% zu bestätigen. Ja, der Inhalt dieser Story jetzt ist total unwichtig. Es geht darum, dass wir ja genau sagen zu dem, was die andere gesagt hat. Das heißt, ich bin komplett offen, ich habe gar keinen Widerstand, ich bin vollkommen Beates Meinung und gebe dann einen eigenen Input noch, den Beate dann zu 100% bejaht.
Und es ist frei erfunden.
Frei erfunden, hier und jetzt.
Also genau. Das ist die Ja-Genau-Übung. Ich sage es nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, das ist die Ja-Genau-Übung gerade gewesen. Und Sie haben das gerade schon wunderbar erklärt, Frau Hallström, auf welche Ebene man sich da begibt. Was hat das dann jetzt eigentlich mit dem Respekt zu tun? Also die Frage jetzt an Sie, Frau Hartmann, wenn Sie sich das anschauen, was läuft denn da eigentlich auf der Respektsebene ab, was für Sie auch oder für die Arbeit an Schulen auch wichtig ist?
Im Grunde geht es darum, dass mit dieser Übung sozusagen erlebt wird, wie schön es ist, wenn man so in einen Flow kommt, wenn man das andere annimmt und das weiter fortführt. Und man merkt, glaube ich, auch hier im Raum, dass die Energie dann nach oben geht. Die Schülerinnen und Schüler lachen dabei. Und Respekt ist natürlich mehr als das Annehmen, was ich vorher eben schon auch ausgeführt habe kurz. Da geht es dann darum, das Gegenüber auch zu verstehen in seinem So-Sein. Und es ist im Grunde eine Übung, so eine Art Vorübung. Wir führen die Übung ja auch dann nochmal in einem zweiten Durchlauf durch, wo es dann darum geht, das zu blocken. Aber vielleicht magst du das dann nochmal kurz.
Ja, es ist quasi dieselbe Übung, nur mit dem Zusatz, dass man an einer Stelle ein Aber setzt und an einer anderen Stelle dann ein kategorisches Nein. Und es geht dann, die Schüler oder wer auch immer diesen Workshop dann, wer dann den macht, der soll das Erlebnis haben, was passiert, wenn man ein Aber setzt. Also wenn man sozusagen ja, so ein bisschen im Widerstand ist mit dem, was der andere gesagt hat. Und ein Nein ist klar, das können wir uns alle vorstellen, das kennen wir auch alle, was da passiert. Das ist einfach ein Abbruch der Energie. Und das mal wirklich so zu erleben, ist total eindrucksvoll.
Wenn wir jetzt gerade so über Respekt reden, dann vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurücktreten und noch mal klären, was genau ist eigentlich Respekt?
Ja, Respekt ist ja ein menschliches Grundbedürfnis. Das heißt, wir alle haben ein Bedürfnis, dass uns Respekt gezollt wird und dass wir Respekt erfahren. Und Respekt auf der Interaktionsebene bedeutet eben gegenseitige Anerkennung. Und es ist eben auch so, dass wir alle aufgrund unserer Würde auch ein Recht haben, dass uns Respekt gezollt wird. Und ja, wie wir alle wissen, wird es nicht immer und überall leider eingelöst und Respekt kann man eben auch lernen. Und da bietet sich die Schule, ein Klassenzimmer, in dem die Schülerinnen und Schüler miteinander in Austausch gehen, in Interaktion gehen, da bietet sich das wunderbar an und das wollen wir mit unserem Workshop fördern und initiieren. Das heißt, dass dieses Respektlernen möglich wird, dass die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen machen und diese dann auch in einem zweiten Teil reflektieren, sodass so ein nachhaltiger Lernerfolg und auch ein Aha-Moment im Idealfall entstehen kann.
Ja, also vielen lieben Dank an Sie beide, an Beate Hartmann und an Annette Hallström, dass Sie heute bei uns waren und uns berichtet haben aus diesem Workshop. Ja, und wenn Sie Lehrerinnen sind oder Lehrer an einer Schule und sich für diesen Respekt-Workshop interessieren mit Kindern und Jugendlichen, dann wenden Sie sich gerne an uns bzw. an meine Kollegin Beate Hartmann. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage der Evangelischen Akademie Tutzing. www.ev-akademie-tutzing.de. Sie können es aber auch einfach in eine Suchmaschine eingeben und dann finden Sie es auch. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Dorothea Grass und ich sage auf Wiederhören.
Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss.